Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Keine Angst, ich lese nicht die ganze Zeit, sondern ich lese jetzt nur ganz Kurzes, dann ist es auch schon wieder vorbei. Es ist der Anfang des Romans. Als wir die Bundesstraße erreichen, kann sich Boris kaum noch auf den Beinen halten. Anna Clara und ich stützen ihn, sein Hemd ist weit geöffnet, darunter seine unbehaarte Brust, darüber wie ein abfälliger Kommentar über die Kälte ein dünner gestreifter Schal einmal um den Hals gewickelt. Um diese Zeit kommen fast keine Autos mehr und der letzte Bus ist vor 3 Stunden gefahren. Anna Clara und ich halten abwechselnd den Daumen raus, Boris ist auf der Bank des hölzernen Bushäuschens eingeschlafen, das vierte Auto hält. Ich wecke Boris und als ich mit ihm aus dem Bushäuschen komme, glaube ich im Gesicht des Fahrers zu erkennen, dass er kurz darüber nachdenkt, einfach Gas zu geben und zu verschwinden. Boris und Anna Clara steigen hinten ein, ich setze mich vorne neben den Fahrer. Während das Auto losfährt, höre ich, wie Anna Clara leise irgendwas auf Portugiesisch zu Boris sagt, worauf Boris nur einen ächzenden Laut von sich gibt und wieder einschläft. Auch als wir schon eine Weile gefahren sind, scheint der Mann noch wütend zu sein, dass er jetzt nicht mit Anna Clara und mir alleine im Auto sitzt. Er fährt zu schnell und zu ruckartig. Ich schätze, dass er ungefähr 50 ist. Seine kurzen Haare sind größtenteils schon grau. Und obwohl er sehr unregelmäßigen, löchrigen Bartwuchs hat, trägt er einen 3-Tage-Bart. Ich weiß nicht genau warum, aber plötzlich bin ich mir sicher, dass er in einem Verlag für Schulbücher arbeitet. Seine Gesichtszüge sind nach unten gezogen, wie bei einem traurigen Hund. Nett, dass Sie uns mitnehmen. Er dreht seinen Kopf kurz nach hinten, wo Boris unruhig an Anna Claras Schulter schläft, und ich stelle mir vor, wie Anna Clara den Fahrer jetzt mit ihren ausdruckslosen Augen ansieht. Ich habe noch nie so ausdruckslose Augen gesehen wie die von Anna Clara. Keine Ahnung, ob sie wenigstens Boris anders anschaut, wenn sie alleine sind. Der Fahrer guckt wieder auf die leere Straße vor ihm, aber dann wendet er plötzlich den Kopf zu mir und schaut mich so lange an, dass ich Angst bekomme, er könne von der Straße abkommen. Ich lächle, um Anna Claras Unhöflichkeit auszugleichen. Darf ich das Radio anmachen, frage ich. Der Fahrer nickt, ich schalte das Radio ein. DLF sehe ich auf der rot leuchtenden digitalen Anzeige, irgendein Klavierkonzert. Macht Ihnen das was aus, frage ich. Der Fahrer zuckt mit den Schultern. Eine Zeit lang fahren wir schweigend die verlassene Bundesstraße entlang. Ab und zu kommt uns ein Auto entgegen, meistens mit Fernlicht. Bevor die Autos zu sehen sind, leuchten schon die Lichtkegel in die Nacht, bis die Fahrer auf unser Auto aufmerksam werden und abblenden. Wir können auch noch zu mir fahren, sagt der Schulbuchredakteur nach einer längeren Pause. Ich drehe mich nach hinten zu Anna Clara, die mich stumpf ansieht. Natürlich hat sie nicht verstanden, was er gesagt hat. Ihr Deutsch ist quasi nicht existent. Ich habe noch Wein da. Ich spüre seinen Seitenblick auf mir. Vermutlich versucht er, mein Alter einzuschätzen, ob ich überhaupt schon Alkohol trinken darf und ob wir eigentlich volljährig sind oder nicht. Ich glaube, dass wir in einem Alter sind, wo Erwachsene das schwer einordnen können. Klar, höre ich mich sagen. Warum nicht? Es ist 3 Tage her, seit Boris und ich Anna Clara vom Flughafen abgeholt haben.
Dankeschön.
Gerne.
Der Prolog zum frisch erschienenen Buch, ganz frische Ware sozusagen.
Ich zeige es Ihnen nochmal.
Am 10. März bei DTV.
Was man aber auch mal ganz kurz zeigen muss, das ist das Cover, was ich so gerne mag. Das hat mein Lektor Günther Opitz extra für mich gemacht, weil ich eigentlich gar keinen Schutzumschlag mochte. Ist so, und jetzt kann man das hier nochmal lesen. Schön, oder?
Wir können ja beide nebeneinander stellen. Das ist auch ein schöner Farbklang, so gelb und blau, ne? Komplementärfarben. Aber über das Cover, das vorne drauf ist, wird auch noch zu reden sein, über diesen Mädchenkopf, den wir da sehen in Großaufnahme. Na gut, wir zwei erstmal. Das Hörbuch übrigens ist zeitgleich...
Geht's?
Erschienen. Alles in Ordnung, Maria Schrader? Sie sind ein bisschen erkältet, ne? Haben Sie mir gerade erzählt.
Ich wollte eigentlich ganz unbemerkt von der Bühne gehen.
Das geht heute nicht.
Weil wir sind doch im Radio, oder nicht? Ich wollte jetzt ausgerechnet nicht diejenige sein, die in deine Lesung liest. Aber ich sag's vorweg, ich bin krank.
Umso netter, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, wirklich. Das kleine 10-Applaus wert.
Danke.
Also am 10. März DTV, DAV und die ungekürzte Lesefassung, 5 CDs mit der Stimme von Maria Schrader. Und diese 3 Jugendlichen, Jan Schomburg, die wir da jetzt also kennengelernt haben, zack, rein in die Geschichte, die machen unsere Runde jetzt hier quasi so komplett. Wir wissen aber gar nicht viel über die. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie alt die sind. Ja? In welcher Konstellation stehen die zueinander?
Also die Konstellation ist eigentlich so wie, ich weiß nicht, ob Ihre Pubertät genauso war, aber meine war immer so, ich war in irgendjemanden verliebt und diese Person war überhaupt nicht in mich verliebt, also hat sich gar nicht für mich interessiert. Und das ist hier so ähnlich. Die Johanna, die Hauptfigur, ist verliebt in Boris, der neu in der Klasse ist. Und Boris ist neu aus Portugal gekommen, wo seine Eltern gearbeitet haben. Und Boris ist eben mit Ana Clara eigentlich zusammen und Ana Clara ist Portugiesin. Und der Roman fängt eben an damit, dass Ana Clara zu Besuch kommt und sie eigentlich dann ein paar Sachen zu dritt machen. Und die Protagonistin hat auch schon einmal einen längeren Ausflug gemacht mit Boris und sie hätten sich beinahe geküsst. Ihre Nasenspitzen haben sich schon berührt, aber dann kam es irgendwie nicht zu diesem Kuss, weil irgendwie 3 Zentimeter fehlten und niemand hat diese letzten 3 Zentimeter gemacht. Aber es wurde nicht darüber geredet und sie versteht eigentlich nicht, warum sie nicht mit Boris zusammen ist. Und in dieser Konstellation bewegen wir uns.
Also Johanna hat eine ständige Nähe zu Boris. Die sind beste Freunde und muss in dieser Nähe dieses letzte bisschen 3 Zentimeter Distanz aushalten, permanent. Und wir mit ihr, wenn wir diese Geschichte lesen, ja, sind wir also ständig auch, spüren wir diese Sehnsucht und dieses Unerfüllte. Sie sagt an irgendeiner Stelle, es ist, als würden Boris und ich jetzt hier permanent die Autobahn in die falsche Richtung fahren, weil wir einmal die Abfahrt verpasst haben. Das ist die Schlüsselszene, oder? Diese 3 Zentimeter Abstand zwischen den beiden, die so ein bisschen erklärt, wie das Verhältnis ist.
Genau, das ist, glaube ich, würde ich auch sagen, dass das sozusagen sowas, also im Filmbereich pitcht man ja gerne mal, sagt man so, wenn man so die Handlung zusammenfassen muss. Und das wäre sozusagen so der Pitch, glaube ich. Mhm. Im Grunde geht es dann ja noch um sehr viele andere Sachen, aber das ist auf jeden Fall die Grundkonstellation. Ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Ja.
Das ist auch unglaublich schwer zu lesen, finde ich, und auszuhalten als Leser, diese wie nah sich die beiden sind und wie schwer das dann für Johanna ist, dass diese Nähe, die sie natürlich aber auch nicht lassen will, diese Freundschaft ja eben nicht zu mehr führt. Und man weiß eigentlich nie ganz genau, geht's Boris eigentlich genauso oder nicht? Ja, also es wäre möglich, dass er sich das alles auch so wünscht und dass er das auch imaginiert, aber da ist ja noch diese merkwürdig teilnahmslose Freundin oder Scheinfreundin, von der man gar nicht weiß, wie ist das jetzt mit den beiden, wie stehen die zueinander? Maria Schrade, Sie haben ja diese Figuren. Ich stelle eine lange Frage, Sie können noch trinken. Sie haben die Figuren vermutlich auch im Entstehen schon so ein bisschen erlebt und verfolgt. Ich weiß nicht, wie intensiv Sie da miteinander auch im Gespräch waren über das, was in dem Buch sich zeigen würde. Wie ist das? Johanna hängt da irgendwo zwischen Sehnsucht und Leid, aber dann ist da auch noch so was anderes, nämlich diese Unerfülltheit, die führt zu so was Überwachen, zu so einer ganz speziellen Haltung, die sie zur Welt hat. Nämlich welche? Wie empfinden Sie das als diejenige, die sie lesen muss? Darf?
Wach, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Boris oder die unerfüllte Liebe zu Boris dafür der Grund ist. Ich glaube, das ist ihre Disposition zusammen mit dem Alter, in dem man sich einfach sehr viele, sehr fundamentale Fragen permanent fragt. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich empfinde es zum Beispiel nicht als quälend, dass es nicht dazu kommt, dass zumindest nicht im Verlauf dieses Buches, oder nehme ich das jetzt schon zu viel vorweg? Also,
du
dass
hast
wirklich,
es schon vorweggenommen.
Ja, dämlich von mir. Also zumindest nicht, sagen wir mal, ein etabliertes oder ausgesprochenes Paar, Liebespaar zu werden. Ich glaube, dass dieser Abstand, dieser permanente Abstand auch was sehr Inspirierendes für Johanna ist. Und dass vielleicht etwas existiert zwischen den beiden, was ihr auch, was sie vielleicht nicht ausspricht, aber was ihr unterbewusst doch so viel wert ist, dass vielleicht der Kuss, der im Zelt nicht stattgefunden hat, dass der das vielleicht auch hätte zerstören können.
Ist das so? Ist dieses sehr wache, sehr ehrliche einfach ein Wesenszug von Johanna oder ist das was verstärkt wird auch durch die Situation zwischen den beiden?
Nee, ich glaube, sehe das ähnlich wie Maria. Also Johanna ist ja im besten Sinn so eine dialektische Denkerin. Also sie kann irgendwie nicht anders, als alle Seiten von einem Problem und von einer Situation zu beleuchten. Und sie scheut sich ja auch nicht davor, Sachen bis zu Ende zu denken, bis dahin, wo es ihr selber unangenehm ist eigentlich. Und die Szene, die wir gleich hören werden, zum Beispiel die Maria liest, da merkt man ja, dass sie bereit ist, in ihrem Geist sozusagen Wege zu beschreiten, die wenig andere Leute bereit sind zu beschreiten. Ich glaube, das geht dann weit darüber hinaus, dass es sozusagen nur eine unerfüllte Liebe wäre. Ich glaube nicht, dass das sozusagen eine direkte Korrelation hat. Mhm.
Boris hat das ja auch erkannt. Also Boris ist derjenige, der sie quasi hineinschickt in die Situation, die wir jetzt gleich auch hören. Sie bekommt auf der Klassenfahrt einen Auftrag, von dem Boris meint, das könne nur sie oder sie besonders gut. Was ist da geschehen?
Willst du das vielleicht erzählen? Du hast das letztes Mal so schön, oder soll ich das erzählen?
Das ist mir ganz egal, also ich kann das auch gerne. Ja. Sie sind auf der Klassenfahrt in Barcelona und wir befinden uns in einer Art Jugendherberge, so einem Hostel, wo es verschiedene Zimmer gibt auf einem Flur, und in dem Zimmer, aus dem Johanna kommt, ist eigentlich eine Party, und sie wird in das Nebenzimmer geschickt, weil sie wissen, da ist ein Klassenkamerad, der eine Taschenlampe hat, um wahrscheinlich Partyillumination zu erzeugen in dem Partyzimmer. Und sie kommt in dieses Zimmer und findet einen Mitschüler in einem Pyjama ohne Decke auf den nackten Fliesen schlafend. Und den anderen Mitschüler, Marcel, der eigentlich so ein recht bedrohlicher
Tumba-Kerl,
zur Gewalt neigenden Kollege aus der Klasse ist, der schläft in seinem Bett. Und das erzählt sie Boris, als sie zurückkommt. Und Boris kann es nicht glauben und geht wieder hin und holt diesen Timo, der auf dem Boden gelegen hat, der dann vor allen anderen, die in dem Nebenzimmer Party machen, in Tränen ausbricht und schlottert und gesteht, dass Marcel ihn anweist, auf dem Boden zu schlafen, dass er ihn quasi hält wie einen Sklaven, dass er sein Taschengeld ihm geben muss, dass er für ihn klauen muss, dass es sozusagen diese seltsame Abhängigkeit gibt. Daraufhin wollen die alle das dem Lehrer sagen, und Boris, selbst eine Autorität in dieser Klasse, entscheidet, nein, das machen wir nicht. Wir regeln das auf unsere Weise, wir ächten ihn, was so viel bedeutet, wir sprechen nicht mehr mit ihm. Und Johanna erhält von Boris den Auftrag, zu Marcel zu gehen, der alleine in diesem Zimmer zurückgeblieben ist, und ihm das mitzuteilen.
Und an der Stelle steigen wir nochmal ein ins Buch.
Und jetzt auch nochmal für die Radiozuhörer. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Husten oder Nicht-Husten. Aber Sie haben ja Jan gerade schon lesen gehört, und im Notfall musst du übernehmen. Aus Marcels Zimmer kommt keine Antwort, als ich anklopfe. Durch die geschlossene Tür kann ich Zigarettenrauch riechen. Ich verstehe nicht mehr, warum ich gesagt habe, dass ich alleine gehen muss. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das wirklich kann. Ob Boris sich nicht vielleicht geirrt hat und ich mich geirrt habe. Aber wie sieht das aus, wenn ich jetzt zurückgehe und sage, dass ich das doch nicht kann? Und auch, wie steht Boris dann da? Ich erinnere mich nicht daran, dass ich die Klinke gedrückt habe, und es kommt mir auch unwahrscheinlich vor, aber es muss anscheinend passiert sein, denn dann stehe ich schon im Zimmer. Marcel liegt auf seinem Bett und raucht. Der Aschenbecher neben ihm ist total voll. Wahrscheinlich denkt er, dass wir zu Franke gehen und er nach Hause geschickt wird und dann von der Schule fliegt und es da dann auch schon egal ist, dass er auf seinem Zimmer eine nach der anderen raucht. Das Fenster lässt sich sowieso nicht ganz öffnen, aber Marcel hat es nicht mal gekippt. Der Rauch steht im Zimmer wie in einer Vorstadtdisco, wo sie die Nebelmaschine angeworfen haben und nicht mehr auskriegen. Sein Körper kommt mir absurd groß und massig vor, wie er da auf dem Bett liegt. Aus irgendeinem Grund bin ich überzeugt, dass er mir nichts tun wird. Und kurz frage ich mich, ob die Tatsache, dass er das nicht tun wird, damit zu tun hat, dass ich überzeugt bin, dass er das nicht tun wird. Kann ich mit dir reden? Marcel antwortet nicht, sondern starrt nur vor sich hin und zieht an seiner Zigarette. Das war kein guter Anfang. Ich hätte ihn nicht fragen sollen. Ich muss mit dir reden, sage ich. Ziehe mir einen Stuhl ran, setze mich, und schon da spüre ich dieses starke Verlangen, ihn zu fragen, warum er das gemacht hat. Warum er Timo so behandelt hat. Das hat ihm Spaß gemacht, denke ich. Aber es hat ihm auch keinen Spaß gemacht. So stelle ich es mir vor. Aber ich darf ihn nicht fragen, denn das ist keine Privatsache hier. Es ist keine Privatsache. Ich sitze dann vor ihm und Marcel dreht langsam seinen Kopf zu mir. Wir haben rausgefunden, was du mit Timo gemacht hast, sage ich. Wie angenehm es ist, wir zu sagen und nicht mehr ich. Was habe ich denn gemacht? Fragt er und guckt mich aus diesen kleinen Augen an. Seine Augen kommen mir im Verhältnis zu seinem Körper viel zu klein vor und sie sind auch gerötet, aber ich glaube nicht, dass er geweint hat. Ich muss auch schon blinzeln, der Zigarettenrauch kriecht mir in die Augen. Dass Timo auf dem Boden schlafen musste und er dir sein Geld abliefern musste und du ihn gezwungen hast, Sachen zu machen, zu klauen. Dann entsteht eine lange Pause, in der wir beide nichts sagen. Der Zigarettenrauch wabert durchs Zimmer. Während ich den Rauch betrachte, muss ich daran denken, dass ich jetzt diesen Rauch einatme, der in seinen Lungen war. Dass wir Moleküle austauschen und dass Moleküle keinen Plan haben. Die sind einfach nur da, bewegen sich nicht, sondern werden nur bewegt. Das muss angenehm sein, denke ich, nur bewegt zu werden. Wie ein Kommentar zu meinen Gedanken bläst Marcel irgendwann die Luft aus und ich weiß nicht, ob das so eine Art kurzes Lachen ist, aber weil er so viel geraucht hat, muss er plötzlich unglaublich stark husten. Der ganze Körper wird von dem Hustenanfall geschüttelt und durcheinandergebracht und erst als ich kurz Sorge habe, dass das gar nicht mehr aufhört, beruhigt er sich wieder. Marcel dreht seinen Kopf zu mir und guckt mich an. Und? Wir haben entschieden, dass wir nicht zu Franke gehen. Wir werden das Franke nicht erzählen, aber wir können das nicht akzeptieren, dass du das gemacht hast. Marcel bläst wieder so verächtlich die Luft aus der Nase und diesmal fängt er nicht an zu husten. Wir, fragt er. Die Klasse, sage ich. So, so, sagt er. Die Klasse. Warum hast du das gemacht? Frage ich plötzlich und will die Worte im selben Moment wieder zurücknehmen. Es kommt mir so vor, als wäre die Frage wirklich das Dämlichste, was mir passieren konnte. Ich schüttle wieder in Gedanken den Kopf über mich, wie damals, als ich neben Boris im Zelt lag. Das ist jetzt zwar eine ganz andere Situation, aber ich bin drauf und dran, das genauso zu vermasseln wie damals. Marcel drückt umständlich seine Zigarette aus und verdreht seinen teigigen Arm dabei so seltsam, weil der überfüllte Aschenbecher direkt neben seiner Schulter steht. Und dann setzt er sich umständlich auf, wie eine riesige, eingerostete Maschine, die zum ersten Mal seit Jahren wieder in Betrieb gesetzt wird von irgendwelchen Ingenieuren, die entschieden haben, dass sie doch noch nicht verschrottet werden soll. Schließlich sitzt er da, auf seiner zerknautschten Matratze, und sein Kopf stößt fast gegen das obere Bett. Er stützt sich mit seinen Unterarmen auf seinen nackten Beinen ab und beugt sich vor und kneift die Augen ein bisschen zusammen, sodass sie noch kleiner werden, als sie sowieso schon sind. Und dann sagt er mit einer seltsam krächzenden Stimme, wahrscheinlich kommt das vom vielen Rauchen, meinen Namen. Und das finde ich so seltsam, dass er einfach nur meinen Namen sagt und dann erstmal nichts. Und spätestens jetzt wird mir klar, dass ich echt aufpassen muss, dass das hier nicht aus dem Ruder läuft. Weil wir uns mit einem Mal so nah sind, als würden wir uns gut kennen oder so, als wären wir Freunde. Ich habe mal gehört, dass man seinen Namen sagen soll, wenn einen jemand vergewaltigen will, weil das angeblich eine Vertrautheit herstellt und der Vergewaltiger dann denkt, dass man nicht irgendeine Person ist, die man vergewaltigen kann, sondern ein richtiger Mensch sozusagen, der einen Namen hat und Eltern und Freunde und so. Und ich dachte mir, dass das Quatsch ist und bestimmt nicht funktioniert. Ein Vergewaltiger ist ja auch nicht doof und durchschaut, warum man das macht. Aber jetzt, wo Marcel meinen Namen gesagt hat, denke ich mir, dass das vielleicht doch kein Quatsch ist. Weil ich merke, wie es plötzlich alles verändert hat, dass Marcel meinen Namen gesagt hat. Es ist genau das passiert, was ich unter allen Umständen verhindern wollte. Es ist eine Privatsache geworden. Nachdem wir uns eine Weile angeschaut haben, merke ich, dass Marcel gleich was sagen wird, was die Situation wahrscheinlich noch weiter in die falsche Richtung lenken würde. Wir ächten dich, sage ich deswegen einfach in die Stille hinein. Und weil wir vorher so lange nichts gesagt haben und uns so angesehen haben, kommt mir der Satz ziemlich groß und bedeutsam vor. Wir reden nicht mehr mit dir, sage ich. Das haben wir beschlossen, die Klasse, dass wir nicht mehr mit dir reden. Weil wir das nicht akzeptieren, wie du Timo behandelt hast. Wir ächten dich. Die Worte sind mir ganz leicht über die Lippen gekommen. Meine Stimme zittert nicht, wie ich befürchtet hatte. Es hört sich so an, als würde ich wirklich meinen, was ich sage. Ich habe das mit Nachdruck gesagt. Und ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass ich dieses Wort aktiv denke. Und ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass ich dieses Wort aktiv denke. Marcel starrt mich weiter an und eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Die Ächtung ist ja auch quasi mit dem Moment, in dem ich sie ausgesprochen habe, schon eingetreten. Aber dann muss ich plötzlich darüber nachdenken, dass es eigentlich seltsam ist, dass diese beiden Wörter, achten und ächten, so nah beieinander sind, nur durch die beiden Punkte voneinander getrennt und doch praktisch das Gegenteil bedeuten. Ich sollte aufstehen und gehen. Ich werde aufstehen und gehen. Ich gebe meinen Beinen den Befehl, aber aus irgendeinem Grund gehorchen sie nicht. Ich bleibe einfach sitzen und verstehe nicht, warum ich sitzen bleibe. Es gibt doch nichts mehr zu sagen. Die harte Kante des Stuhls drückt in meinen Oberschenkel. Da muss ich so 5 gewesen sein oder so. Mathis konnte auf jeden Fall kaum laufen. Ließ man ihn eine Sekunde alleine, stand er auf, nur um dann sofort hinzufallen und anzufangen zu heulen. Unsere Eltern sind mit uns ins Elsass gefahren und irgendwie haben wir wohl da an dem Abend ein Restaurant gesucht, das einen Stern hatte und ich dachte, das würde bedeuten, dass da ein Stern drüber hängt, wie bei den Heiligen Drei Königen. Auf der Karte standen Sachen, von denen ich nicht wusste, dass man sie essen kann und meine Eltern haben versucht, die zu übersetzen und ich hörte sie nur so Sachen sagen wie: Das ist eine Wurst mit Gehirn, eine Gehirnwurst. Meine Mutter hatte Mathis auf dem Arm, der schrie durchgehend. Ich muss dann irgendwann auf Toilette gegangen sein, das konnte ich anscheinend schon allein. Die Sonne ging gerade unter und ich stand vor dem Waschbecken und habe mir die Hände gewaschen und vor dem Waschbecken war ein Fenster, durch das die untergehende Sonne schien. Vor dem Fenster bewegte sich irgendwas, aber ich konnte durch die völlig verdreckte Milchglasscheibe nicht erkennen, was das war. Ich wollte sehen, was sich da bewegt und habe dann eine Tür entdeckt, die in den Hinterhof von dem Restaurant führte. Ich bin rausgegangen, um eine Ecke, und dann konnte ich in der Abendsonne, die schon so ein rötliches Licht in den Hof warf, sehen, was sich da bewegt hat. Das war nämlich ein riesiger Haufen Frösche. Nur, dass die Frösche alle keine Beine hatten. Und ich konnte sehen, wie die Frösche immer wieder den Impuls hatten, wegzuspringen, wie die Körper sich so angespannt haben und dann wieder in sich zusammengefallen sind. Irgendwie sah es so aus, als wäre den Fröschen nicht so richtig klar, dass sie keine Beine mehr haben. Wenn ich jetzt an diesen riesigen Haufen beinloser Frösche denke, dann finde ich das natürlich schrecklich und auch brutal, dass man denen einfach so die Schenkel ausgerissen hat und dann die noch lebenden Frösche auf einen Haufen geworfen hat. Aber als Kind kam mir das nicht besonders grausam vor. Ich bin auch näher an den Haufen rangegangen, um mir das genauer anzugucken. Aber irgendwann kam dann meine Mutter, die mich gesucht hat. Sie hat aufgeschrien, als sie mich vor dem Haufen stehen sah und hat mich weggezogen und mich in den Arm genommen und getröstet, als hätte ich etwas Schreckliches erlebt. Ich weiß ja nicht, was du gleich sagen wirst, wenn du zu den anderen zurückgehst, sagt Marcel. Und was du später erzählst, wie das hier war. Aber du und ich, du und ich, ich meine, du weißt doch, das weißt du doch, was hier abgeht, oder? Nein, sage ich. Doch, sagt Marcel, doch, du weißt das. Ich gehe jetzt, sage ich und bleibe sitzen. Marcel sieht mich ruhig an und vielleicht weiß er schon, dass ich nicht gehen werde. Stattdessen steht er auf und geht an mir vorbei in das kleine Bad, das wahrscheinlich genauso aussieht wie das Bad in unserem Zimmer und wahrscheinlich hat auch hier der Duschvorhang dunkle Flecken am unteren Ende. Ich höre, wie Marcel die Klobrille hochklappt und weil ich dieses Geräusch so deutlich hören kann, wird mir klar, dass er die Tür zum Badezimmer nicht geschlossen hat. Dann höre ich, wie er pinkelt. Er pinkelt im Stehen und ich kann den Strahl sehr deutlich hören, weil er direkt ins Wasser pinkelt. Ich drehe mich nicht um auf meinem Stuhl, sondern bleibe sitzen, mit dem Rücken zur Tür des Badezimmers und plötzlich verstehe ich, dass Marcel die Tür absichtlich offen gelassen hat. Er hat sie offen gelassen, damit ich höre, wie er pinkelt und damit ich nicht anders kann, als mir vorzustellen, wie er pinkelt, wie er vor der Kloschüssel steht, wie er vorne seine Boxershorts runtergezogen hat und seinen Penis in der Hand hält. Und ich bin plötzlich überzeugt, dass er all das weiß. Dass ich jetzt gezwungen bin, an seinen Penis zu denken. Weil er weiß, dass man sich nicht zwingen kann, an etwas nicht zu denken. Und er das Gefühl genießt, Macht zu haben über meine Gedanken. Versuch mal, durch diese Tür zu gehen und nicht an einen rosa Elefanten zu denken, hat meine Mutter früher gerne zu mir gesagt. Und als Kind hat es mich halb wahnsinnig gemacht, dass mir das nie gelungen ist, obwohl ich es oft versucht und einmal sogar behauptet habe, es wäre mir gelungen. Dann kommt Marcel zurück. Er hat weder gespült, noch sich die Hände gewaschen. Er geht etwas zu dicht an mir vorbei, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Dann bleibt er neben mir stehen und ich muss kurz schlucken, aber ich versuche, ein verächtliches Lächeln auf mein Gesicht zu kriegen, um ihm zu zeigen, dass ich von all dem null beeindruckt bin. Dass ich ihn zwar pinkeln gehört habe und vielleicht auch an seinen Penis gedacht habe, aber dass ich das alles durchschaue. Und während ich mein Gesicht zu ihm drehe, zwinge ich mich, nicht auf seine Boxershorts zu gucken, ob da ein feuchter Fleck ist, weil ich das Gefühl habe, dass er das gerne will. Ich gehe jetzt wirklich, sage ich, und stehe auch wirklich auf. Ich gehe ein paar Schritte Richtung Tür, aber während ich gehe, merke ich plötzlich, ich hätte gern, dass er mich aufhält. Und ich bin sehr erleichtert, als ich tatsächlich seine Stimme höre, kurz bevor ich an der Tür angekommen bin, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht von selber angehalten hätte und zurückgegangen wäre. Ich bin Marcel dankbar, dass ich seine Stimme höre, dass ich nicht von alleine stehen bleiben muss. Warte, sagt Marcel. Ich drehe mich zu ihm um und will eigentlich sagen, dass ich nicht warte, sondern dass ich jetzt gehe, aber stattdessen sage ich nichts und sehe ihn nur an. Setz dich hin, sagt Marcel. Ich bin nicht Timo, sage ich. Ich weiß, sagt Marcel. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Wir sehen uns eine Weile an und dann gehe ich zögernd wieder auf ihn zu. Er setzt sich auf das Bett und ich setze mich auf den Stuhl. Worum geht es dann? Frage ich ihn und denke, es hätte doch Boris machen sollen. Boris wäre schon längst wieder im anderen Zimmer. Die anderen. Okay. Denen kann man alles erzählen und die sind so behämmert, dass sie das nicht merken. Aber du glaubst nicht alles, was man dir erzählt. Ich muss ziemlich viel Energie aufwenden, um nicht zu lächeln, als Marcel sagt, dass ich nicht wie alle anderen sei. Ein geschmeicheltes Lächeln. Das ist es, was ich unterdrücken muss. Und ich schäme mich vor mir selbst dafür, dass so wenig ausreicht, um bei mir einen Impuls zum Lächeln auszulösen. Nee, sage ich. Ich glaube nicht alles, was man mir sagt. Und ich versuche, das so zu sagen, dass klar wird, ich glaube eben auch nicht alles, was Marcel mir sagt. Timo geht doch allen am Arsch vorbei. Niemand mag den, niemand, echt, niemand. Jetzt sag doch mal ehrlich, niemand redet mit dem, das stimmt doch, oder? Das stimmt doch. Marcel hat seine Hand hochgehoben, während er geredet hat, und als er mir die Frage gestellt hat, da zeigt dann seine gestreckte Handfläche direkt auf mich, als wäre da irgendwas drauf, was er mir zeigen will. Ich gucke ihn nur an und sage nichts, weil ich weiß, dass ich ihm zustimmen müsste, wenn ich was sage. Und das will ich auf keinen Fall, weil ich das Gefühl habe, dass das der Anfang vom Ende wäre, wenn ich ihm jetzt bei irgendwas recht geben würde. Ich bin der Einzige, der sich überhaupt mit Timo abgibt. Der Einzige in der ganzen Klasse. Den anderen geht er am Arsch vorbei, sogar dir. Kannst du dir eigentlich vorstellen, ich meine, checkst du das, was das bedeutet, wenn du allen in der Klasse am Arsch vorbeigehst? Das ganze Jahr, jeden Tag, in jeder Stunde merkst du, dass du allen am Arsch vorbeigehst. Das ist nicht der Punkt, sage ich. Darum geht es jetzt nicht. Das ist was total anderes. Das ist nicht der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ihr spielt euch jetzt so auf wie so, als wärt ihr Jesus oder so ein Scheiß. Aber ihr seid nicht Scheiß Jesus. Ihr habt Timo behandelt wie den letzten Dreck. Wenn die Wichser nicht mehr mit mir reden wollen, sollen sie das machen. Sollen sie doch. Da lache ich drüber. Echt jetzt, da lache ich drüber. Aber im Grunde, und das weißt du, ich weiß, dass du das weißt, eigentlich dürftet ihr alle nicht mehr miteinander reden. Weil ihr Timo wie Dreck behandelt habt. Nee, ihr habt ihn nicht mal wie Dreck behandelt, ihr habt ihn wie nichts behandelt. Als wäre der echt nichts. Ich bekomme so ein Gefühl im Bauch und erst kann ich das gar nicht richtig zuordnen und ich frage mich, was das soll. Und dann merke ich, dass das wohl Angst ist. Erst versuche ich es mir so zu erklären, dass die Angst daher kommt, dass ich jetzt doch in eine Diskussion verwickelt werde und sich das doch alles noch zu einer Privatsache entwickelt. Aber als ich mir die Angst genauer anschaue, während mein Körper so dasitzt und ich in diese winzigen Augen mit den roten Rändern blicke, da wird mir klar, dass die Angst daher kommt, dass Marcel vielleicht recht haben könnte. Es könnte zumindest theoretisch sein, dass er recht hat und wir alle falsch liegen. Das stimmt doch, sagt Marcel. Du musst doch zugeben, dass das stimmt. Das kannst du doch nicht abstreiten. Trotzdem, sage ich, du hast meine Frage nicht beantwortet. Was denn für eine Frage? Sagt Marcel. Und er sagt das so glaubwürdig verwirrt, dass ich glaube, er hat die Frage wirklich vergessen. Warum du das gemacht hast, warum du Timo so behandelt hast, darum geht es doch. Marcel guckt mich so an und schüttelt den Kopf, als würde die Antwort auf die Frage total auf der Hand liegen. Der wollte das so. Das war unsere Abmachung. Das war eure Abmachung. Mann, guck dir Timo doch mal an, der ist fertig, der ist pervers, der wollte das so. Und wieso hat er dann so geheult und gezittert am ganzen Körper? Weil ihm das peinlich ist natürlich. Bist du blöd? Stell dir das doch mal vor. Würdest du vor der ganzen Klasse zugeben, dass du einem Mitschüler vorgeschlagen hast, dich so zu behandeln? Dass du das geil findest, dass dir einer abgeht dabei? Timo hat das vorgeschlagen, sage ich. Aber so, dass es eigentlich keine Frage ist, sondern zeigt, dass ich da stark dran zweifle. Klar hat er das vorgeschlagen. Was denkst du denn? Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet, sage ich dann. Warum hast du das gemacht? Um ihm einen Gefallen zu tun? Marcel sieht mich an und dann kommt so ein seltsames Grinsen auf sein Gesicht. Ein Grinsen, das mir nicht geheuer ist. Das ist doch ein Angebot gewesen, das man nicht ausschlagen konnte, sagt er. Doch, sage ich, das kann man ausschlagen. Selbst wenn Timo das wollte und er wollte das nicht. Ich weiß, dass ich jetzt gehen kann, dass meine Beine mir gleich wieder gehorchen werden. Marcel grinst jetzt nicht mehr. Aber als sich mein Körper entspannt und ich gerade das Gefühl bekomme, wieder alles unter Kontrolle zu haben, kommt plötzlich sein Gesicht näher an meins, so nah, dass ich seinen rauchigen Atem riechen kann und seine Augen unscharf werden. Ich spüre, wie er seine Hände um meinen Kopf legt. Er legt sie so um meinen Kopf, dass seine Handflächen meine Wangen zusammendrücken. Und er drückt zwar nicht so fest zu, dass es mir wehtut, aber so, dass ich meinen Kopf nicht mehr bewegen kann. Ich kann spüren, dass er zittert und wahrscheinlich zittere ich auch. Ich könnte dich so leicht dazu bringen, zischt er dann leise, und du weißt das. Ich könnte dich in 0,nix dazu bringen, dass du auf dem nackten Boden schläfst und mir dafür dankbar bist. Er drückt meinen Kopf noch etwas stärker. Es beginnt weh zu tun. Ich weiß, sage ich schließlich. Und als ich das gesagt habe, lässt der Druck auf meinem Kopf langsam nach. Marcel übt immer weniger Druck aus. Und dann ist es gar kein Druck mehr und fast so, als wäre es eine Zärtlichkeit. Sein Kopf weicht langsam zurück und seine Augen werden scharf. Und dann setzt er sich wieder aufs Bett. Und ich sehe ihn noch eine Weile an. Und dann, endlich, stehe ich auf und gehe.
Dieses kleine Ich weiß, ich glaube, in der Szene wird sehr deutlich, wer Johanna ist, einmal in dem, wie sie sich verhält. Und dann auch in dem, wie sie darüber schreibt, diese Momente der Scham und Momente der Unsicherheit, die sie einfach tatsächlich einfach so sein lässt, sowohl in dem Moment als auch im Berichten darüber. Ist einfach jemand, der sehr ehrlich ist mit sich selbst, offensichtlich, ja. Wenn ich das Hörbuch gehört habe, dann gab es immer diese Momente, in denen ich nicht hören konnte, sondern dann bin ich zum Buch übergegangen und habe wieder gelesen und habe mich dann immer gefragt, wenn ich in dem Buch war, wie liest sie das jetzt?
Das will ich jetzt, weil es, ich fand es wirklich, es ist diese Innerlichkeit. Ja? Also wir erleben Johanna, die ansetzt, irgendwas zu erzählen und dann nimmt sie Fahrt auf und dann nimmt uns Maria Schrader als Johanna mit in diese Innenansicht und diese Innerlichkeit. Ich finde das großartig gelesen. Ich würde jetzt gerne ganz viel darüber hören, wie sich das von innen anfühlt, sowas zu machen. Aber ich glaube, wir müssen ihre Stimme ein bisschen schonen.
Also soll ich jetzt antworten oder nicht?
Wenn Sie möchten. Das ist das Angebot und die Bitte, aber Sie dürfen sagen nein, weil Sie wollen ja nachher noch ein Stückchen lesen. Ne?
Ja, aber ging ja ganz gut bisher.
Okay.
Nein, nicht falsch verstehen. Also es ist eine gute Frage, weil erstmal ist natürlich eine Ich-Erzählung und vor allem eine, die sich selbst, also von einer Person, die sich selbst so sehr beobachtet bei dem, was sie tut, ist natürlich zum Lesen etwas sehr Dankbares. Die erste Begegnung, die ich mit sowas hatte, war Liebesleben von Tsuruya Shalev, mit der ich überhaupt das erste Mal vorgelesen habe. Ich erwähne das nur deswegen, weil ich beim Lesen tatsächlich manchmal das Gefühl hatte, das bin ich. Das ist was Performatives, was jetzt gerade passiert. Das ging mir schon beim ersten Lesen des Buches so, dass ich da so eine seltsame Identifikation gespürt habe. Das ist hier was total anderes. Deswegen sage ich das, weil es ist natürlich auch eine Entscheidung von Jan gemeinsam mit dem Hörbuchverlag, mich, die innere Stimme einer 17-Jährigen lesen zu lassen. Da gibt es ja eine große Distanz und das hört man ja auch meiner Stimme an. Und das ist ja, und das, glaube ich, beschreibt so ein bisschen auf der einen Seite natürlich die Qualität des Buches, von der ich glaube, dass es wirklich sowohl für heranwachsende Menschen total interessant ist, wie auch aus einer Perspektive unser einer, also von uns oder von älteren Leuten. Aber es beschreibt natürlich auch so ein bisschen, dass ich oder wir beim Aufnehmen des Hörbuches immer so ein bisschen die Balance gesucht haben, eben nicht zu sehr eine Identifikation da reinkriegen zu lassen, weil ich einfach keine 17-Jährige bin.
Unsere Zeit ist schon unglaublich weit fortgeschritten. Trotzdem möchte ich die Frage auch noch mal weiterreichen. Ich habe schon gesagt, wir müssen über das Cover noch mal reden, weil wenn man sich das anguckt, das ist also der Hinterkopf vermutlich des oder eines jungen Mädchens und man ist unglaublich nah dran. Also wenn Verschmelzung möglich wäre, wenn es möglich wäre, noch ein ganz kleines Stückchen näher zu kommen, was nicht geht, weil wir schauen ihr wirklich unmittelbar da auf die Haare, dann wäre man drin in dem Kopf und dann würde man die Welt quasi durch ihre Augen sehen. Finde ich auch eine sehr schöne Coverlösung für so ein Buch. Bringt mich aber zu der Frage, wie ist das als Mann, Jahrgang 76, diese Perspektive einzunehmen?
Sie haben so gezögert, als Sie Mann gesagt haben. Als ja. Also das ist ja oft so, dass das ist auch das Schöne am Schreiben eigentlich, dass man eben Perspektiven einnehmen kann, die man eigentlich nicht ist. Also ebenso wie es wahrscheinlich als Schauspielerin oder Schauspieler schön ist, Leute zu spielen, ja, die man eben nicht ist. Und eine 17-Jährige in sich zu entdecken, ist ja irgendwie was total Schönes. Also und macht Spaß und fällt einem in gewisser Hinsicht natürlich auch leichter oder mir als über einen 40-jährigen Mann zu schreiben, weil mir dann manchmal schwerfällt, was ist eigentlich das Exemplarische an diesen Erlebnissen zum Beispiel. Und deswegen fiel mir das irgendwie leicht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eine 17-Jährige zu sein eine Zeit lang.
Es ist ja Ihr Debütroman, das heißt, es ist ein Stoff, der für Sie auch eine ganz besondere Rolle spielt, der also diesen Impuls ausgelöst hat, ich mache das jetzt mal. Ja? Und ich frage mich schon, warum ausgerechnet? Gibt es da keinen besondereren Grund, außer man kann?
Also es gibt, glaube ich, dann, es gibt ja für sowas immer viele Gründe. Also es war ursprünglich so, dass ich eine Kurzgeschichte angefangen hatte vor 7 oder 8 Jahren, weil mir eine Freundin erzählt hat, sie war als Jugendliche sie war in einen Jungen namens Boris verliebt, der mit einer Portugiesin zusammen war. Und ich hatte eine Kurzgeschichte angefangen, die hieß Die Portugiesin. Und da bin ich aber irgendwann gestrandet und dachte irgendwie, okay, ich bin durchs Drehbuchschreiben einfach so versaut, es wird mir nie gelingen, Prosa zu schreiben mehr. Und dann ist meine Mutter, die da drüben sitzt,
plötzlich so Erfolg, also sie war eigentlich ihr ganzes Leben lang Lehrerin und hat dann irgendwann angefangen zu schreiben und hat schreibt jetzt sehr erfolgreich Kinderbücher. Auf der Buchmesse sind 3 Titel von ihr, wenn ich das nur mal kurz erwähnen darf, in verschiedenen Verlagen, unter anderem dem Fischer Verlag und Tudiman. Sie ist ganz tolle Kinderbücher. Und dann dachte ich irgendwann so, naja, okay, also wenn meine Mutter das jetzt schon macht, dann wollen wir ja mal sehen. So. Und dann habe ich irgendwie die Kurzgeschichte zu Ende geschrieben und dann hat sich das sozusagen als das erste Kapitel eines Romans erwiesen und dann musste ich sozusagen, ging das so von alleine. Also es ist ja bei künstlerischer Arbeit nicht so, dass man sich das jetzt genau vornimmt. Es ist natürlich auch dazu noch so, dass eine Ich-Erzählerin, die jugendlich ist, unter Umständen für einen Debütroman auch einfach leichter ist, weil man sich auch als Autor ein bisschen dahinter verstecken kann. Also ich schreibe jetzt gerade am 2. Roman, es ist ein auktorialer Erzähler, ein erwachsener Mann und plötzlich steht man als Autor viel mehr sozusagen im Vordergrund auch, weil halt klar ist, das schreibe jetzt ich tatsächlich.
Hier waren Sie im Grunde noch in der Rolle des Regisseurs auch, ne? Der so ein bisschen hinter der Kamera
ja,
ist.
Und vielleicht, der, ja. Ja, und das erzähle ja nicht ich, sondern Johanna. Ja. Also.
Die Rolle des Regisseurs bringt mich zum Thema, das ist bestimmt eine Frage, die Ihnen 1000-mal gestellt wird und in jedem einzelnen Buchgespräch. Aber wie viel Film ist denn drin in diesem Buch? Ich hatte den Eindruck, es gibt klar zwei Teile in diesem Buch. Es gibt einen ersten und einen zweiten Teil, in dem sich das Tempo verändert und auch ein bisschen der Erzählstil vielleicht verändert, die Perspektive auf jeden Fall. Man verbleibt länger auch mal an einem Ort, während der erste Teil des Romans ist wie so ein bisschen wie so ein Episodenfilm. Also wir sausen da von einer Szene in die nächsten, es reiht sich alles aneinander. Ist das Konzept gewesen und warum diese Zweiteilung?
Ich empfinde das auch ein bisschen als Zweiteilung, das hat sich aber auch eher so ergeben. Man kann ja wenn man Prosa schreibt, viel eher auf Sicht fahren sozusagen, also man kann sich etwas erzählen lassen oder etwas entstehen lassen, während man schreibt. Das Drehbuchschreiben ist ja viel stärker von einem dramaturgischen Konstrukt gekennzeichnet. Wo man weiß irgendwie, meistens gibt es eine Dreiaktstruktur, man weiß, da muss man irgendwann hin, das heißt, es ist viel konstruierter. Und hier ist es tatsächlich so entstanden, weil ich ursprünglich dachte, ich werde den ganzen Roman fragmentarischer schreiben und sozusagen mosaikhafter und dann schnurrte einfach plötzlich so eine Handlung rein und es ging einfach ganz automatisch, dass es dann irgendwie sich immer mehr verdichtet hat gen Ende. Also es war aber erstmal auch nicht so geplant von mir eigentlich.
Und hat dieses filmische, das szenische Denken dabei diese große Rolle gespielt tatsächlich beim ersten Teil? War das vielleicht so, dass im Schreibprozess Sie das dann erst lernen mussten, das auch mal ein bisschen loszulassen?
Das Szenische? Ja, vielleicht. Ich habe jetzt in dieser Form noch nie so drüber nachgedacht, aber die Szene, die Maria zum Beispiel gerade gelesen hat, die ist ja relativ ausgedehnt. Es ist eine Situation, die eigentlich rein handlungsmäßig nichts mit der eigentlichen Geschichte so unmittelbar zu tun hat und dass sich sozusagen das Buch so eine Wucherung traut und ein ganzes Kapitel was widmet, was eigentlich eben nicht relevant ist für die unmittelbare Handlung. Das musste ich vielleicht schon erst lernen, ja, dass das möglich ist.
Also. Wenn ich mich da kurz einmischen darf, ich finde gerade die Szene, die ich gelesen habe, zeigt so deutlich, was Literatur kann und was Film nicht kann. Also es stimmt schon, es gibt sehr viele, sehr filmische Bilder, aber gerade das, dass man im Kopf von jemandem steckt und spürt, wie sehr sie das durchschaut, wie sie trotzdem nicht anders kann, als sich so oder so zu verhalten. Das ist doch das, wofür wir das Lesen so lieben und was einfach kein Film hinkriegt, weil man im Film immer die Menschen von außen betrachtet.
Very true.
Leiser Protest auch. wir kommen mal, unsere Zeit ist schon so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich in der regulären Zeit die zweite Lesung schon gar nicht mehr unterkriegen.
Wir können sie ja verkürzen.
Wir haben ja auch ein bisschen, 5 Minuten später haben wir angefangen. Wir stellen fest, irgendwann im Roman, dass nicht nur Johanna, sondern auch Boris große Fragen mit sich herumgetragen hat. Und die Szene, die den großen Bruch im Buch markiert in dieser Geschichte, das ist die, die Sie als zweite ausgesucht haben.
Soll ich vielleicht ein bisschen später oder?
Vielleicht einfach ein bisschen schneller lesen.
Okay. Nee, kein Problem, ist überhaupt kein Problem.
Wir können die Sache mit der Mütze.
Soll ich ein bisschen später, dass Sie schon im Wald sind, vielleicht?
Ja, lass doch mal ganz kurz gucken.
Ach, nee, damit, ist es dann, okay, ich fange einfach an und Sie sagen, wann Schluss ist.
Ich reiße Sie dann mitten
oder?
Raus.
Oder?
So machen wir das.
Und dann?
Nein.
Okay.
Fangen Sie mal an.
Ich probiere es nochmal mit Brille. Wir fahren dann zum Baggerloch. Boris fährt auf seinem kleinen blauen Klapprad voraus durch die Gassen der Altstadt, wo jetzt fast niemand mehr unterwegs ist. Auf dem Rathausplatz ist irgendwas passiert, da liegt ein Motorrad auf dem Boden. Aber es sieht nicht aus wie ein Unfall, sondern eher so, als hätte jemand das parkende Motorrad umgeschubst. Zwei Mädchen und ein älterer Typ mit einem Motorradhelm diskutieren über irgendwas in einer Sprache, die ich nicht erkennen kann. Und dann stehen da auch noch zwei Streifenwagen rum und fünf Polizisten, die alle nichts zu tun haben. Immerhin hat einer einen Block in der Hand und versucht anscheinend, den Tathergang zu rekonstruieren. Eine Polizistin steht ein bisschen abseits und als Boris an ihr vorbeifährt, macht er einen kurzen Schlenker und klaut ihr die Mütze vom Kopf. Die Polizistin stößt einen kleinen spitzen Schrei aus und greift sich an den Kopf, als wolle sie die Mütze noch festhalten, aber das ist natürlich viel zu spät, weil Boris schon ein paar Meter weiter ist und die Mütze triumphierend in der Luft schwenkt. Dann rutscht sie ihm aus der Hand und es sieht schon so aus, als würde er sie verlieren, aber er kriegt sie noch rechtzeitig zu fassen und ruft, bevor er um die Kurve fährt, »Weihnachten sind wir wieder zu Hause!« Eher aus Instinkt als aus Überlegung trete ich in die Pedale und rase Boris hinterher. Die Polizistin ruft irgendwas mit Stehenbleiben, aber ich bleibe natürlich nicht stehen und gucke mich auch nicht um und frage mich währenddessen, ob die jetzt wohl ihre Waffen ziehen. Aber Polizisten werden ja wohl kaum auf die Idee kommen, jemanden zu erschießen, weil der ihnen die Mütze geklaut hat. Als ich schon um die Ecke gebogen bin, höre ich, wie hinter uns jemand anfängt zu laufen und ich stelle mir vor, dass die Polizistin stehen geblieben ist und einer von ihren männlichen Kollegen uns hinterherlaufen will, aber vielleicht läuft sie ja auch selber. Boris und ich wissen, dass die uns nicht einholen können, aber trotzdem verlangsamen wir unser Tempo nicht und fahren, als wären sie direkt hinter uns. Erst im Wald, als wir so außer Atem sind, dass uns die Lungen brennen und uns der Schweiß runterläuft, werden wir langsamer. Sogar über die riesige Brücke sind wir noch gefahren, ohne unser Tempo zu verlangsamen. Da hatte Boris die Polizeimütze schon aufgesetzt, weil er beide Hände zum Fahren brauchte. Ich weiß nicht, was heute los ist. Klar ist es mitten in der Nacht, aber dass man gar keine Autos mehr sieht, ist echt ein bisschen eigenartig. Als dann schließlich doch eins zu hören ist, denke ich natürlich sofort, dass das die Polizei ist, aber es ist nicht die Polizei. Boris hat kein Licht. Bei mir geht nur das Rücklicht. Und wir haben im Wald ziemliche Schwierigkeiten, überhaupt den Weg zu erkennen, der sich nur ganz leicht von dem Schwarz der Bäume abhebt. Es kommt mir plötzlich so vor, als würden wir uns jetzt mit unvorstellbarer Langsamkeit durch die Dunkelheit bewegen, als hätte uns jemand von Zeitraffer in Zeitlupe gestellt. Als ich mich kurz umgucke, sehe ich, wie mein Rücklicht den Weg und die Bäume hinter uns rot anstrahlt. Wir lehnen dann unsere Räder an einen Baum, und wir sind uns nicht ganz sicher, ob das unsere Stelle ist, weil plötzlich alles so anders ist. Boris nimmt die Polizeimütze vom Kopf und setzt sie mir auf. Ich will die nicht aufsetzen, sage ich. Doch, sagt Boris, du musst, weil du die Ordnungshüterin bist. Du musst die Ordnung hüten. Was denn für eine Ordnung? Na, die Ordnung, so im Allgemeinen. Die Böschung geht ziemlich steil runter, der Boden ist durchgeweicht und matschig. Während wir darunter klettern und uns an den dünnen Birken festhalten, die sich in die Böschung krallen, sehen wir durch die Bäume hindurch auf der anderen Seite ein Licht. Da haben irgendwelche Leute ein Feuer gemacht und dann höre ich auch was, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob da jemand lacht oder schreit. Ich habe die Polizeimütze auf und muss an die Polizistin denken, die sie nicht mehr aufhat. Ich stelle mir vor, dass sie jetzt im Polizeiwagen sitzt, auf dem Weg zu irgendeinem Einsatz, zu einem Mann, der seine Frau halb tot prügelt und sie fühlt sich total nackt ohne die Mütze und muss die ganze Zeit daran denken, obwohl sie versucht, sich auf den Einsatz zu konzentrieren. Aber noch während sie versuchen, den Mann zu beruhigen und ihr Kollege schon lauter wird, kann sie nicht anders, als sich zu fühlen, als wäre sie ohne Hose in die Wohnung gekommen, die im mittleren Teil eines Hochhauses liegt. Als ich unten ankomme, steht Boris vor dem See, der nur eine schwarze Fläche ist, auf der sich das Feuer von gegenüber spiegelt. Ich stelle mich neben ihn und gucke in den Himmel, aber da ist wirklich gar nichts zu sehen. Es ist immer noch wahnsinnig heiß, meine Haare kleben mir am Kopf unter der Mütze. Boris lässt seinen Mantel auf die Wiese fallen. Er knöpft sein blutiges Hemd auf und lässt es auch fallen. Dann zieht er mit den Füßen seine Turnschuhe aus. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben eine so dunkle Nacht erlebt. Es lassen sich kaum Konturen erkennen und das Feuer auf der anderen Seite des Sees könnte jeden Moment von der Dunkelheit verschluckt werden. So kommt es mir zumindest vor. Und wie Boris sich auszieht, kann ich auch nicht richtig erkennen. Aber trotzdem sehe ich es irgendwie ganz genau. Vielleicht liegt es daran, dass ich es hören kann. Wie er an seinem Gürtel zieht, wie sich die Schnalle öffnet und wie er dann das Gürtelende durch die Schnalle zieht und dabei der Verschluss etwas klackert. Wie er den Knopf von seiner Jeans öffnet und den Reißverschluss. Wie er dann schließlich nackt dasteht und sich zu mir dreht. Ich fühle mich irgendwie auch aufgefordert, mich auszuziehen und finde es plötzlich seltsam, dass ich noch gar nicht damit angefangen habe. Ich nehme die Mütze von den nassen Haaren und da macht Boris so ein Geräusch, von dem ich glaube, es soll ausdrücken, dass ich die Mütze aufbehalten soll. Und deswegen behalte ich die Mütze erstmal auf. Mit den Füßen streife ich meine Schuhe ab und schon währenddessen stecke ich meine Arme in mein T-Shirt und ziehe von innen den Kragen auseinander, um das T-Shirt über den Kopf zu bekommen, ohne die Mütze abzusetzen. Irgendwann stehe ich dann nackt vor Boris und unter den Fußsohlen spüre ich die warme Feuchtigkeit des Bodens und ich stelle mir vor, dass wir für jemanden, der uns vom See aus beobachten würde, nur zwei etwas hellere Flecken in der Dunkelheit wären. Ich komme mir vor wie eine Stripperin nach ihrem Auftritt, sage ich. Dass ich nackt bin, aber eine Mütze aufhabe, verstärkt das Gefühl, nackt zu sein und ich weiß noch nicht genau, ob ich das gut oder unangenehm finden soll. Egal, sagt Boris nur, nimmt meine Hand und zieht mich zum See. Da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich spüre dann das Wasser an meinen Füßen und Boris' Hand in meiner. Unsere Körper verschwinden nach und nach im Schwarz des Wassers, bis wir nicht mehr stehen können, und dann schwimmen wir. Irgendwann taucht Boris unter, aber ich muss über der Wasseroberfläche bleiben wegen der Mütze. Boris bleibt ziemlich lange unter Wasser, und ich bete, dass er nicht auf die Idee kommt, mich am Fuß zu ziehen oder sowas und wiederhole wie ein Mantra, dass es keine Haie in Baggerlöchern gibt.
Ich fürchte, wir müssen wirklich ein bisschen springen, Maria Schrader. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber die Zeit, der Ort, wir sind auch gebunden. Es kommt dann zu einer Szene von großer Innigkeit zwischen diesen beiden. Als die aus dem See wieder rauskommen, zieht Boris also Johanna an sich. Und vielleicht springen wir von dort zur letzten Seite. Sie schläft ein. Nach dieser sehr innigen Nacht, diesem Schwimmen miteinander, dieser Begegnung, die nochmal anders war als alle anderen Begegnungen, die die beiden zuvor hatten, wird sie morgens wach und stellt dann fest, sie ist allein.
Okay. Okay. Wo soll ich? Hier, ja? Okay.
Es sind jetzt noch ungefähr 4 Minuten.
Okay. Ich gehe vor Boris aus dem Wasser und werfe als erstes die Mütze ins Gras. Und dann stehe ich vor dem See und weiß nicht, ob ich mich schon anziehen soll oder nicht. Aber dann denke ich, dass es ein bisschen komisch für Boris sein könnte, wenn er gleich nackt aus dem Wasser kommt und ich angezogen dastehe. Es ist auch nicht kalt. Aber die Luft wirkt jetzt so, als würde es irgendwann bald ein Gewitter geben. Ich höre Boris, bevor ich ihn sehen kann. Und als er aus dem Wasser steigt, bin ich schon fast trocken. Er kommt direkt auf mich zu, ohne was zu sagen, legt seine Arme um mich und drückt seinen nackten Körper an meinen. Erst stehe ich nur da und mache gar nichts, weil das alles zu unwirklich für mich ist. Die Schlägerei und das Blut und die Polizeimütze und die Dunkelheit und jetzt sein nasser Körper, der meinen fast trockenen Körper an sehr vielen Stellen zugleich berührt. Und es ist mir vollkommen unklar, was diese Umarmung jetzt eigentlich bedeuten soll. Wenn sich zwei nackte Menschen umarmen, ist ja eigentlich klar, was das bedeutet und in welche Richtung das dann weitergeht. Aber das hier ist irgendwie anders. Irgendwas ist anders, aber ich weiß nicht genau was. Ich lege dann auch meine Arme um Boris. Meine Fingerspitzen berühren seinen nassen Rücken und ich kann seine Rippen spüren durch die Haut. Wir stehen dann so eine Weile und es passiert gar nichts, außer dass wir atmen. Boris atmet schneller als ich. Aber er ist ja auch gerade aus dem Wasser gekommen. Dann fange ich an, Boris am Rücken zu streicheln, nur mit einem Finger. Und schon das kommt mir irgendwie total unpassend vor. Und eigentlich will ich ihn gar nicht weiter streicheln, aber aus irgendeinem Grund zwinge ich mich dazu, auch wenn sich das seltsam anfühlt und ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich hier irgendwas vollkommen falsch verstehe. Trotzdem bewege ich jetzt meine Hand an Boris Rücken so, dass es keinen Zweifel mehr geben kann, dass ich ihn streichle und er nicht mehr denken kann, dass die Bewegung vielleicht nur Zufall ist. Kurz denke ich, dass Boris mich auch zu streicheln beginnt am Rücken, aber dann merke ich, dass ich mir das wohl nur eingebildet habe. Er drückt mich nur an sich. Und er macht auch keine Anstalten, seinen Kopf von meinem Hals zu nehmen, um mich anzusehen oder mich zu küssen. Ich würde jetzt so gerne etwas sagen und dieser Drang ist so stark, dass ich kurz davor bin, einfach irgendwas zu sagen. Es wird bald regnen. Dieser Satz liegt mir so aufdringlich auf der Zunge, dass ich irgendwann gar nicht mehr so genau weiß, ob ich ihn nicht vielleicht gesagt habe. Ich kann nur verlieren, wenn ich jetzt was sage. Und das liegt daran, Entschuldigung, ich kann nur verlieren, wenn ich jetzt etwas sage. Und das liegt daran, dass ich eigentlich verstehen müsste, was gerade passiert. Zumindest habe ich das Gefühl, dass Boris voraussetzt, dass ich Bescheid weiß. Und obwohl ich überhaupt nicht Bescheid weiß, sage ich lieber nichts, damit wenigstens die Möglichkeit bestehen bleibt, ich würde es wissen. Aber ich habe echt keine Ahnung, was gerade in Boris vorgeht. Dann nimmt Boris irgendwann den Kopf von meiner Schulter, schaut in den schwarzen Himmel und sagt, es wird bald regnen. Später liegen wir angezogen auf dem Gras und Boris hat seinen Kopf auf meine Brust gelegt. Seine Haare sind noch etwas nass. Ich spüre die Feuchtigkeit an meinem T-Shirt. Es ist etwas kälter geworden. Boris' Mantel liegt über uns. Mich überkommt die Müdigkeit. Eine Weile bin ich nicht mehr wach und auch noch nicht eingeschlafen, aber ich habe schon den Geschmack von Schlaf im Mund und meine Pupillen fallen nach hinten. Dann taucht plötzlich kurz die Vorstellung in meinem Kopf auf, ich würde ein Kind in den Armen halten. Vielleicht sogar mein Kind. Aber ich habe schon keine Kontrolle mehr über meine Gedanken und kann sie nicht weiter verfolgen, wie ich will. Sie entwickeln ein Eigenleben und bewegen sich ohne mein Zutun, wohin sie wollen. Deswegen kann ich mich auch nicht mehr fragen, was es jetzt bedeuten soll, dass ich mütterliche Gefühle für Boris entwickle oder ob das überhaupt was zu bedeuten hat. Stattdessen gehen meine Gedanken ihre eigenen Wege und ich fühle mich wie ein Kind im Arm von jemandem, der viel größer ist als ich selber. Dann bin ich schon nicht mehr in der Lage, meine Glieder zu kontrollieren. Mein Bein zuckt, als wollte es verhindern, dass ich einschlafe und sich vorher noch mal melden, ob es nicht vielleicht doch noch was zu tun gibt. In den letzten Momenten, bevor ich endgültig auf der anderen Seite bin, merke ich noch, wie von sehr weit weg das Boris Körper zu zittern beginnt. Aber da weiß ich schon nicht mehr genau, ob das zu einem Traum gehört oder noch real ist. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, als würde Boris weinen. Aber das kriege ich nicht mehr richtig in mein Bewusstsein. Ich nehme es nur noch wahr, aber ich habe gar keine Möglichkeit mehr, darauf zu reagieren oder darüber nachzudenken, warum er weint, weil das schon von so weit weg herkommt, Wenn Boris jetzt wirklich weint, sind meine letzten blassen Gedanken, dann wird in meiner Umgebung in letzter Zeit definitiv zu viel geweint. Irgendwie fangen früher oder später alle an zu heulen und ich komme mir ein bisschen vor wie die Einzige, die noch die Stellung hält. Aber das Ende von dem Gedanken wird schon überschattet vom Schlaf, von der Helligkeit oder von der Dunkelheit, wie auch immer man das sehen möchte. Dankeschön.